Diese Folge wird euch präsentiert von mychristmaspresent.de, dem Geschenkgutschein, bei dem sich alle Mitarbeitenden ihr persönliches Wunschgeschenk aus hunderten von Markenartikeln selbst aussuchen können. Ganz ohne Stress für HR. Alle weiteren Infos gibt's in den Shownotes und am Ende der Folge. Und jetzt ganz viel Spaß mit
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast mit Annika und Anjali. Herzlich willkommen, liebe Annika.
Danke, liebe Anjali. Und heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir auch in einem etwas anderen Aufnahmesetup als sonst. Und zwar sind wir im Wohnzimmer bei Anjali und Stefan, unserem Tonstudio.
Ja, wir haben uns nämlich gedacht, für diese ganz besondere Folge wollen wir uns auch mal wieder sehen. Und wir wollen uns einfach auch mal wieder sehen in echt. Aber heute ist dritte Staffel, erste Folge, Learning and Development. Very excited.
Dito.
Für alle die, die jetzt zum ersten Mal einsteigen, wollen wir uns einmal kurz vorstellen. Annika, you go.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Erstmal ein herzliches Willkommen und kurz zu mir. Wer bin ich? Ich bin Annika, bin in Hamburg zu Hause und bin CHRO von Statista. Und damit übergebe ich einmal an dich, liebe Anjali.
Ich bin die Anjali, bin sesshaft in Berlin mit Leib und Seele und bin seit 15 Jahren im Personal und berate seit 2 Jahren positive Impact-Firmen bzw. deren HR-Abteilung dabei, wie sie Prozesse und ihr Fundament aufbauen, damit sie wertschöpfende HR-Themen machen können. Und halte Vorträge und wenn das nicht genug ist, über HR zu reden, reden wir auch noch im Podcast. Wir machen das jetzt schon eine ganze Zeit und angefangen haben wir auch vor knapp 2 Jahren, 1,5 Jahren mit der ersten Staffel, in der es sich um Talent Acquisition dreht. Also wer neu ist, gerne da nochmal reinhören. Wer aus dem Opsi-Bereich kommt und kein TA hören möchte, die zweite Staffel geht ganz um Retention, also könnt ihr auch da jederzeit einsteigen. Und jetzt geht es los mit Learning and Development und Orga-Design. Annika, warum L&D und Orga-Design jetzt?
Wir haben uns ja deinem Konzept tatsächlich... Deine Employee Journey genommen, und zwar Attract, Retain, Develop. Und dann wird es ja noch eine vierte Staffel geben, und zwar zum Thema Deep Dive People Operations. Da sind wir jetzt gerade bei Develop angekommen. Daher erstes Thema, warum sprechen wir jetzt gerade über Develop? Und warum nehmen wir das ganze Thema mit Orga-Design zusammen? Aus meiner Perspektive ganz klar, weil Org-Design, Learning, Development immer sehr, sehr eng miteinander verbunden sind. Und man hier immer wieder sieht, wie sich die verschiedenen Pfade einfach überlappen. Also sei es in Themen wie Karrierepfade, Karriereplanung, Weiterentwicklung im Unternehmen. Und ja, in aller Kürze, Org-Design und L&D zahlen sehr eng aufeinander ein.
Ja, also wir merken auch in der Vorbereitung der Staffel, dass es total wichtig ist, dass L&D auch gesamtheitlich gedacht wird. Und dann musst du natürlich deine Organisation und dein Orga-Design so machen, dass es passt. Und das ist ja genau das, was Annika immer ganz oft schon sagt, wenn wir von dem Jenga-Turm reden. Auch hier wieder, es macht gar keinen Sinn, wenn wir unten anders aufbauen als oben.
Boah, den Jenga-Turm hatten wir echt lange nicht mehr, ne, als Bild. Schön, der ist jetzt auf jeden Fall wieder sehr präsent und ich stimme dir in allen Punkten zu.
Sag doch nochmal kurz, was war der Jenga-Turm?
Der Jenga-Turm, sehr guter Punkt. Der Jenga-Turm, was genau ist der Jenga-Turm? Ich hoffe, ihr seid alle schon mal in den Genuss gekommen, Jenga zu spielen. Das sind ja unterschiedlichste Steine, häufig
du
aus Holz.
Ich meinte nicht, ach so, das ist der Jenga-Turm, sondern als Metapher. Wofür nehmen wir den immer her? Aber die Annika erklärt uns nochmal, wie das Spiel Jenga funktioniert.
Und unser Sponsor ist Mattel.
Ja.
Also was bedeutet der Jenga-Turm? Als Metapher bei uns im Podcast, der Jenga-Turm bedeutet, dass wenn man bei dem Spiel irgendwann diesen Turm sehr, sehr hoch gebaut hat, je dünner dieser Turm quasi unten bei der Basis wird, desto instabiler wird er. Und das ist das Gleiche bei HR. Wenn man seine Basis nicht im Griff hat und wenn man die grundlegenden Prozesse nicht ordentlich aufgesetzt hat, dann wird es nach oben hin immer, immer, immer dünner und irgendwann kommt es dann zum Einsturz.
Und ähnlich so ist es, wenn wir L&D aufbauen und die Organisation nicht mit dementsprechend aufbauen. Aber deswegen geht es heute in der Folge um L&D, Learning und Development. Was ist das? Warum reden wir darüber? Ist das Karriere oder kann das weg? Annika, für dich ganz persönlich als CHRO von Statista, was bedeutet L&D im Unternehmen?
Oha. L&D im Unternehmen bedeutet für mich sehr, sehr umfassend. Das ganze Thema Lernen und Weiterentwicklung habe ich jetzt schon vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Aber es ist nicht nur das klassische Thema, ich mache irgendwo ein Training, ich buche mich irgendwo in einen Kurs ein und danach eine Beförderung oder vielleicht auch nicht und ja später eine Beförderung, sondern für mich ist es tatsächlich das Thema A, wie kann ich im Unternehmen lernen, on the job, also wirklich durch eine gute Unternehmenskultur, durch gutes Feedback, durch gute Führungskräfte, die mich betreuen und durch interessante Aufgaben bis hin zum formellen Lernen. Das kann sein, ich mache ein Training, ich mache ein Coaching, ich nehme an Mentorings teil. Da gibt es unterschiedlichste Formate. Und dann, wie bringt mich dieses Lernen dazu, mich in der Organisation weiterzuentwickeln? Und das sowohl horizontal, also bedeutet das, dass ich beispielsweise von der einen Abteilung in eine andere gehe, als auch natürlich vertikal, also die Karriereleiter klassisch nach oben auf einem Führungs- oder Expertenpfad. Und das ist, was für mich Learning und Development im Unternehmen bedeutet.
Vielen Dank. Wir haben auch mal Nicht-HRlerInnen gefragt, was für sie L&D bedeutet und was ihre Erwartung ist.
Insgesamt die groben Eckpfeiler für mich sind im Unternehmen einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander, Kommunikation, Transparenz und Ehrlichkeit, dieses ganze Thema Information, also eigentlich so die Basics, die es angenehmer machen, im Unternehmen zu arbeiten. Insgesamt, was habe ich für eine Erwartungshaltung auch von meiner Führungskraft, vom Unternehmen, dass natürlich mein Vorgesetzter für mich eine Vorbildfunktion einnimmt, mich coacht, mein Mentor ist, nicht immer ins kalte Wasser springen lässt, wenn es um neue Aufgaben geht, sondern dass man da auch mal vernünftig an die Hand genommen wird und eingearbeitet wird. Ich finde es wichtig, tatsächlich auch eine gesunde Fehlerkultur zu haben, dass es okay ist, Fehler zu machen und dass man daraus dann auch dann erst ein Learning zieht und dann nicht mit einer gewissen Emotionalität an Fehler rangeht, sodass man sich vielleicht gar nicht traut, mit seinem Vorgesetzten oder im Team über Fehler zu sprechen. Ja, so Weiterbildungsangebote insgesamt, glaube ich, ist ganz smart, für mich jetzt aber nicht komplett relevant. Also für mich ist wirklich so dieses Coaching miteinander, was nämlich vom Unternehmen mit, super wichtig. Ah ja, und ein Punkt, der mir persönlich besonders wichtig ist, ich habe total Bock und bin wissbegierig, viel im Unternehmen mitzunehmen. Also ich glaube, mir wird es langweilig, wenn ich nur eine Aufgabe hätte und auf diese eine Aufgabe arbeiten kann. Mir ist wichtig, dass ich im Unternehmen die Möglichkeit habe, in andere Bereiche reinzuschauen, vielleicht auch andere Bereiche zu übernehmen. Ich liebe einfach vielseitige und vielschichtige Arbeit. Das ist bei mir, bei meinem Arbeitgeber sehr, sehr positiv, weil mein Wissensstrauß wächst und wächst und wächst, weil ich nahezu in jedem Bereich wirklich einmal reinschauen kann.
Ich finde, Learning und Development gehört in Unternehmen dazu. Das Problem ist, dass sie dabei vergessen, dass man dafür auch Ressourcen zur Verfügung stellen muss, nicht nur die Tools. Also was bringt es mir, dass ich theoretisch 25.000 Kurse über Plattform XY machen kann, wenn sie mich mit Arbeit überhäufen und Kollegen im Team weggestrichen werden als Stellen und das alles dann an Arbeit an einer oder wenigen Personen hängen bleibt? Und wie soll die Person dann auch noch sich weiterbilden? Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was viel zu selten angeschaut wird.
Für mich ist Learning und Development ein super wichtiges Thema, weil ich merke, die Welt da draußen verändert sich extrem schnell durch Digitalisierung, neue Arbeitsweisen, aber auch einfach Erwartungen, auch von Kundinnen. Und ich habe das Gefühl, wenn man da nicht dranbleibt, bleibt man irgendwie stehen, während sich alles andere weiterdreht. Ich finde es wichtig, dass Lernen, Weiterbilden nicht nur ein Pflichtprogramm ist, wo man dann einmal im Jahr irgendein Seminar abhakt, sondern dass es schon Teil der ganzen Firmenkultur ist, dass man sich selbst die Themen aussuchen kann, die einen gerade weiterbringen, die einen aber auch interessieren, sei es irgendwie fachlich oder auch manchmal vielleicht eher persönlich. Kann zum Beispiel ein Training sein zu digitalen Tools oder letztens habe ich zum Beispiel eins zum journalistischen Schreiben gemacht oder zu Führungskompetenzen, finde ich auch ein super Thema. Oder auch eben so Themen wie die AI. Das finde ich auch total wichtig, dass sich da alle in der Firma eigentlich mit auseinandersetzen. Und da bekommt man auch nochmal neue Perspektiven auf die Zusammenarbeit. Außerdem ist mir wichtig, dass man immer wieder neue Impulse bekommt, dass man auch merkt, das Unternehmen investiert in die Mitarbeitenden, weil alle gemeinsam wachsen wollen. Und das finde ich auch super motivierend, weil man eben nicht nur das Gefühl hat, dass man sich für sich selbst entwickelt, was schon sehr, sehr wichtig ist, sondern gleichzeitig auch mehr auch fürs Team und Unternehmen leisten kann, wenn das alle machen dann natürlich auch. Und das macht es automatisch so spannend, dass das Lernen nicht nur ein Mittel zum Zweck ist, sondern auch ja motivierend ist, weil man das Gefühl hat, man wächst persönlich, aber auch fachlich und bleibt irgendwie beweglich. Als Team wird man insgesamt vielfältiger, wenn man verschiedene Themen auch nach den eigenen Interessen wählen kann. Und insgesamt, finde ich, wird man als Unternehmen auch stärker.
Vielen Dank übrigens an meine 4 Nicht-HR-Freunde und Freundinnen. Ich finde es total spannend zu sehen, wie es so unterschiedlich ist, was es für jeden bedeutet und auch wie weit die Erwartung ist, wer das treibt. Und ich glaube, das ist schon für mich eine der großen, großen Herausforderungen, als ich versucht habe, die Folge vorzubereiten. Es fängt ja schon an mit L&D. Du hast es eben schon naturally sehr gut gesagt, aber es ist ja schon ein Unterschied zwischen Learning und Development. Und wird ja oft als ein Begriff genommen, aber im Grunde für mich ist es ja eher, Learning bedeutet, was müssen meine Mitarbeitenden lernen, was für Skills brauchen die, wie biete ich das an? Und das Development wäre für mich dann das, was du gesagt hast mit der horizontalen und vertikalen Bewegung.
Und ich finde, eine Sache, die immer wieder hervorsticht, was die Erwartungshaltung angeht, ist das Thema kontinuierliches Begleiten. Also ich finde, früher hatte man es ja häufig so, man hat ein Thema, dann bekommt man Training und danach macht man das. Ich nehme jetzt das Beispiel, du kriegst ein neues SAP-System, dann hast ein SAP-Training und danach arbeitest du mit SAP so. Und dann hast du 3 Jahre später nochmal eins, so das ganz klassische SAP, noch keine Cloud-Lösung und alle paar Jahre hat sich da mal was getan. Dieses, ich nenne es immer so Frontloading, ne, das ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Es gibt ja auch immer noch Projekte, also auch bei SAP hast du dann vorher einmal ein Training, wenn das ein neues System ist. Nichtsdestotrotz, wenn man das jetzt für andere Themen, Führungskräfteentwicklung, auch da, jemand wird Führungskraft, jemand kriegt einmal ein Training dahingestellt und danach ist die Person dann in Führung angekommen. Das funktioniert ja leider so nicht. Und vor allem heute auch nicht mehr so. Und ich finde das immer wieder ein Thema. Learning und Development ist so viel mehr als nur ein klassischer Kurs, den man Mitarbeitern zur Verfügung stellt.
Ja, jein, ja doch. Also ich hatte so das Gefühl, als ich so drüber nachgedacht habe, dass du eigentlich 3 Themen hast. Also du hast einmal fachliche Trainings, dieses klassische Beispiel, wo du sagst, SAP, neue Schnittstelle, ich lerne, wie das geht. 1 und 0 wäre für mich, je nachdem wie das aufgesetzt ist, durchaus, du gehst da 2 Tage hin, lernst das System und wendest es einfach jeden Tag an. Und ich glaube, das geht gut, weil das Sachen sind, die du jeden Tag anwendest. Ne? Ich habe ja alle mal irgendwie so eine HR-Systemschulung gehabt. Da brauchte ich jetzt auch kein begleitendes Lernen, weil habe ich einmal gelernt. Komplizierter wird es, glaube ich, wenn es um diese früher genannten Soft Skills geht und das Development. Ich würde vielleicht für die ganze Staffel, aber let's discuss, dieses Thema fachliches Training einfach mal außen vor lassen, weil mein Gefühl wäre, wenn jemand mit SAP arbeitet, diese Folge wird übrigens nicht von SAP bezahlt, das war einfach nur ein random Name.
Es kann auch Workday sein oder Oracle oder sonst was.
Aber es ist schon SAP, weil wir alle wissen, wie schmerzhaft die SAP-Schulungen damals waren. Anyways, das würde ich mal rauslassen, und weil im Grunde ist da die HR-Aufgabe, wir organisieren das, wir stellen sicher, dass die Leute das machen. Und das liegt ja auch beim Fachbereich. Also die Gabelstapler-Schulung wird ja nicht HR sich aussuchen.
Aber darf ich eine Sache ergänzen?
Mir fällt dazu ein. Ich habe eine Gabelstapler-Schulung gemacht. Fair.
Echt, schwör.
Achso, ich dachte, ich habe mal eine rausgesucht bei Flaconi. Und ich wollte wirklich so gerne auf den Lehrgang, aber es ging irgendwie nicht, weil was anderes war. Und weil apparently die Leute da rein müssen, die auch mit dem Gerät arbeiten. Ja, fair. Habe ich nicht gemacht. Liebe Grüße.
Ich stimme dir dabei zu, auch dass wir das fachliche Training, dass das ein total anderer Ansatz ist als Softskill-Training und wir das für diese Folge ausklammern. Aber ich finde, auch da entwickelt sich die Erwartungshaltung von Leuten weiter. Also wenn ich an meinen Jobstart zum Beispiel denke und man dann irgendwo eine Sache im Tool machen musste und die nicht mehr auf dem Schirm hatte, dann war es ja total normal, dass man sich durch hunderte Seiten Manual einmal durchgefräst hat, bis man dann diese eine Stelle gefunden hat, wo dieser Subprozess erklärt war. Ich glaube, wenn man das heute Leuten in modernen Unternehmen zumuten würde, man würde halt total den Shitstorm abkriegen. Ne? Warum haben wir irgendwie keine kurzen Videos, keine Learning Nuggets dahinter? Warum liegt da keine KI drüber, die uns das ausliest und die uns dann die Antwort gibt? Also auch da, finde ich, hat sich so die Erwartungshaltung dann, wie integrieren wir das, total weiterentwickelt. Aber das ist jetzt auch schon alles, was wir, glaube ich, diese Folge zu klassisch fachlichem Training sozusagen haben, oder?
Ja, let's not go there. Was ich heute gerne einmal besprechen würde, ist der Unterschied zwischen L&D und was HR damit zu tun hat und was die logische Konsequenz ist. Also wir haben eben schon gesagt, L, Learning, ist eine Wissensvermittlung. Das heißt, es geht sehr darum, was lernen die Leute, das Fachliche. Und ich finde aber gerade bei den Soft Skills ist ja die Herausforderung, dass es ja nicht ein Lernen ist im Sinne von, ich weiß jetzt, wie der Gabelstapler funktioniert, sondern gerade, du hattest es schon angedeutet, Führungskräftetraining oder Kommunikationstrainings. Wie messen wir das? Wo wollen wir hin? Und woher wissen wir überhaupt, ob es jemand verstanden hat? Und ich glaube, das ist für mich eigentlich die Herausforderung für HR. Weil es ist nicht so, wie es vielleicht früher gereicht hätte, in ganz dunklen Zeiten, zu sagen, ich organisiere das Training und ich gucke, wer sind die Teilnehmenden und waren alle da. Wir müssen an den Punkt, dass HR sagt, welches Verhalten wollen wir haben und auch so die Trainings geplant werden. Und dann ist natürlich irgendwie ein Rückschluss gibt zwischen Training, Verhaltensänderung, langfristige Entwicklung ins Development.
Total. Und ich finde, dass man als Unternehmen sagt oder auch als Fachbereich, was wünsche ich mir für eine Verhaltensänderung? Und HR bzw. L&D liefert dann das Tool dazu. Ich weiß nicht, ob du es auch noch kennst, Anjali, wenn jemand zu dir kommt mit irgendwie einem total random Thema, ja, ich möchte mal gerne 2 Stunden Coaching haben. Wo ich mir denke, wenn du nach 2 Stunden Coaching einen erfolgreichen Outcome hast.
So ein bisschen wie bei Love is Blind oder was das war, warst du nur ein Eisbad davon entfernt, kein Arschloch zu sein.
Also entweder der Coach, die Coachin kann dann zaubern oder es war ein Trainingsthema oder es war ein klassisches Mentoring-Thema, so, wo jemand einfach Hilfe brauchte. Was ich sehr häufig sehe, dieses, ich werf da mal Coaching drauf, wo man sich sagt, ganz ehrlich, das ist nicht immer im Zweifel das beste Tool dafür. Sag, welches Verhaltensthema wünschst du dir? Was ist quasi ein Problem? Wo drückt der Schuh? Und L&D muss beraten und sagen, wie können wir dich da unterstützen?
Ja, haben wir unseren ersten HR-Ungeschminkt-Moment der Staffel. Hot Take. Es ist aber viel, viel einfacher für HR zu sagen, geh mal zu einem Coach.
Das stimmt.
Weil gerade als du das so alles erzählt hast, dachte ich, ja, aber das ist ja auch einfach der einfachere Weg. Und ich glaube, einer der Gründe, warum wir jetzt in der 3. Staffel über L&D reden, ist eben, dass das dann erst wirklich relevant ist, wenn der Rest vorher läuft.
Mhm.
Für mich ist es auch hier wieder ein Schritt von reaktiver HR oder HR, die wahrgenommen wird als Admin, zu wirklich wertschöpfend, wenn du genau das anfängst zu machen, was du gerade gesagt hast, also mal reingehst mit den Führungskräften oder den Line-Managern und besprichst, was brauchen wir denn? Hast du mal ein Beispiel, wo das gut geklappt hat?
Also eine Sache, die mir einfällt, ist, wenn sich Coaching-Anfragen zu gewissen Themen von gewissen Populationen innerhalb der Belegschaft häufen. Ein Großteil der Kohorte an frischen Teamleads sagt, ich brauche Coaching, um kritische Feedbackgespräche zu führen. Dann finde ich, sollte man nicht jede Person individual coachen, sondern dann sollte man da ein vernünftiges Training drauf aufsetzen. Sollte dieses Training auch so aufsetzen, dass die Leute sich untereinander connecten und auch lernen, ich bin mit dem Thema überhaupt nicht alleine. Und das wird viel effektiver sein, als wenn man, ich sag mal, diese 10 Leute zu 10 unterschiedlichen Coaches am besten schickt und noch sagt, sucht euch selber den Coach am besten aus. Ein Coach, der das Unternehmen nicht kennt, ein Coach, der irgendwie so die Führungsrichtlinien oder Leitlinien so nicht kennt. Das ist der viel bessere Weg, an der Stelle ein Training zu machen. Und dann noch ein weiteres Thema, wenn wir jetzt irgendwie davon sprechen, das sind 10 Leute, die rennen zu 10 Coaches und kriegen irgendwie 10 unterschiedliche Feedback-Frameworks zurück. Genauso schwierig finde ich es, wenn ein Unternehmen dann nur einen einzigen Coach oder Coachin hat, der jeden und alles durchcoacht aus unterschiedlichsten Perspektiven und der oder die dann in der Zeit im Unternehmen halt sämtliche Probleme, die es gibt, eigentlich aus 795 Perspektiven schon gehört hat. Das wäre jetzt für mich so ein Beispiel, wo ich sage, da war Coaching vielleicht nicht das Richtige.
Gerne auch so ein Jürgen.
Naja,
Grüße.
Mein Papa heißt Jürgen.
Ja, sag ich
ja.
Kein
Coach.
Ja, also du hast es eben schon so angedeutet mit, dann haben wir 10 verschiedene Coaches, die 10 verschiedene Frameworks anbieten. Und das wäre für mich schon das erste Takeaway. Es gibt Trainings, gerade die Soft-Skill-Verhaltenstrainings, die Einfluss auf eure Kultur haben. Und für mich wäre total wichtig, dass das etwas ist, was einheitlich ist. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ihr 800 Jahre lang die gleichen Führungskräfte TrainerInnen nehmen müsst. Natürlich könnt ihr die ändern oder mal jemand Neues ausprobieren. Ich meine damit, dass HR da den Hut auf hat und gesagt wird, das sind unsere Richtlinien, das sind unsere Werte. So wollen wir miteinander arbeiten. Uns ist wichtig, dass das immer auf Augenhöhe ist. Wir sind leistungsorientiert, was auch immer es ist. Weil das Schlimmste, was hier passiert für eine Kultur, ist, der Coach von der einen Führungskraft sagt, inkonsistent, unberechenbares Führungsverhalten führt zum Ziel. I don't know. Und der andere sagt was ganz anderes. Und auf einmal hast du eine Inkonsistenz in deinem Führungsverhalten. Und das ist ja immer ganz schlimm für deine Kultur. Und deswegen werden wir in dieser Staffel ganz viel über das Thema Kompetenzmodelle, Performance Management, Verhaltensanker reden, weil das wieder der Bereich ist, wo HR den Hut aufhaben muss. Also, wir fassen zusammen. Fachliche Trainings, HR natürlich vermittelt, natürlich hilft, guckt auch mit den Budgets, beratet. Aber die SAP-Schulung für den Finance-Teil, vielleicht musste nicht HR maximal involviert sein.
Nicht?
Nee. Auch schon aus Selbstschutz für HR. Aber gerade die Soft-Trainings und die so ein Führungskräftetraining, das ist, finde ich, so, so wichtig, dass alle Führungskräfte die gleiche Philosophie haben. Und die wird in so einem Training vermittelt.
Mir fällt da direkt noch was ein, Anjali. Du meintest gerade mit dem inkonsistenten, mit dem unvorhersehbaren Führungsverhalten.
Ja.
Ich finde auch da wieder, man kann wunderbar Feedback wieder als Beispiel nehmen, weil Feedback ist in jeder Organisation eigentlich ein Thema. Ich kenne zumindest jetzt niemanden, der sagt, bei uns wird Feedback perfekt gegeben. Aber es gibt ja unterschiedliche.
Noch nicht mich in der Beratung.
Es gibt ja aber da unterschiedliche Themen. Und zwar kann es ja sein, dass eine Organisation zu unfreundlich ist. Ja? Du hast irgendwie Orga voller Jerks, die sich gegenseitig durchbeleidigen. Das ist eine Extrem. Was bringt man denen bei? Sicherlich nicht direkteres Feedback zu geben, sondern zu sagen, wie benehmt ihr euch eigentlich? Wie gebt ihr direktes Feedback, ohne verletzend zu sein? Dann habt ihr Unternehmen, die beispielsweise viel zu freundlich sind, die konfliktscheu sind, in denen kein ehrliches Feedback gegeben wird. Da hat man dann einen Schwank, wie bekomme ich diese Unternehmen dazu, ehrlicheres Feedback zu geben und härteres Feedback zu geben im Zweifel, ohne verletzend zu sein. Man hat einen gemeinsamen Nenner, man hat aber echt unterschiedliche Zielsetzungen dahinter. Man sagt, wir wollen direktes Feedback, was nicht verletzend ist. Das eine ist von der beleidigenden Seite, das andere ist von der Freundlichkeitsseite. Da einmal Leitlinien zu haben und zu sagen, was genau wird hier eigentlich trainiert, ist unfassbar wichtig.
Und damit hast du ganz natürlich schon mein zweites Thema aufgegriffen. Für mich wäre total wichtig, Führungskräftetraining muss von HR gemanagt werden. Das muss für alle Führungskräfte sein, bevor die Leute führen. Das fängt an bei, wie verhalten wir uns, wenn Leute Geburtstag haben, bis hin zu, wie mache ich kritisches Feedback, aber auch das ganze Administrative. Also das wäre für mich ein Training, was ich sagen würde, muss jede Firma haben. Genauso, du hast es gerade schon gesagt, Feedback ist immer ein Thema, ist auch immer super wichtig für eine Learning Organization, werden wir auch drüber reden. Und dann hatte ich eigentlich immer noch so 3, 4, 5 Trainings im Angebot, wo wir aber sehr offen abgefragt haben. Also das fand ich eigentlich gut, dass wir gesagt haben, wer braucht denn diese Trainings oder wer hätte Lust drauf? Und die haben wir dann auch noch zentral gemanagt. Das war meistens Kommunikation. Das war irgendwie Master Your Business, haben wir das genannt. Also so, wie managst du dein Zeug und wie überzeugst du andere Leute? Und ein Feedback-Training. Also im Grunde waren das die Trainings, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich immer was, wo es jeder braucht. Und let's face it, heutzutage, ich liebe, dass ich gesagt habe, let's face it, Englisch- oder Deutschkurs. Das wären für mich die Trainings, die man als HR managen sollte und anbieten. Annika nickt. Diesmal in live mir gegenüber. Dann einmal der Vollständigkeit halber, wir haben es eben schon ein bisschen angedeutet, es gibt verschiedene Formate von Learning und ihr werdet niemanden hinterm Ofen hervorholen durch ein 2 Tage Frontaltraining, auch noch in euren eigenen Meetingräumen, oder?
Definitiv. Also wir zum Beispiel geben Trainings primär auch bei uns in den Räumen, einfach weil wir sagen, es ist budgetschonender. Nichtsdestotrotz haben wir da, ich sag mal, eine eigene Lernumgebung, also wirklich einen dedizierten Trainingsraum und zumindest bei uns im Headquarter. Ja, ich glaube, das Thema ist total klar, diese Frontalbeschallung. So, wenn man 2 Tage durchweg im Training sitzt, irgendwann ist die Aufmerksamkeitsspanne auch Fratze, so, dann kann man es auch direkt lassen. Und ich finde gerade heute, wenn man Trainings am besten hybrid gibt, ja, und man da zu viel Frontalbeschallung hat, also es geht ja so, so schnell, dass Leute dann in ihren Mails sind, bei Teams sind, Nachrichten beantworten und nicht so viel mitbekommen mehr. Das heißt, das Training, was ihr dann mühevoll aufgesetzt und konzipiert habt, wird verpuffen und damit lockt man definitiv heute niemanden mehr hinterm Ofen her, sondern Trainings müssen auch didaktisch gut aufgebaut sein.
Ich habe in diesem Jahr eine Ausbildung zur Business-Trainerin gemacht und die haben immer gesagt, Muff, fand ich eine ganz geile Beschreibung, Musik von vorne, Muff, und die Regel war nicht länger als 15 Minuten. Und dann musst du wieder was anderes machen. Für alle die, die mehr dazu hören wollen, wie man erkennt, ob jemand ein guter Trainer oder eine Trainerin ist, wir werden dazu eine Extra-Folge mit dem Patrick von der TAM machen, wo er uns ein paar Tipps und Tricks gibt. So, Learning haben wir also Trainings, E-Learning, Workshops, werden wir alles irgendwie besprechen und kennt ihr ja auch. Und Development ist für mich dieses ganze Thema Karrierepfade, Talentprogramme, Mentoring, Shadowing und all das. Wie ist deine Meinung zu Karrierepfaden?
Also, ich persönlich finde, es muss einmal Level in der Organisation geben. Also sagen, bin ich jetzt Junior, Professional, Senior, was sind meine Führungslevel? Und ich muss einmal ab dem Individual Contributor, also dem Moment, wo ich entweder Führung übernehme, muss es im Idealfall genauso einen Expert-Track geben. Also das der Track, in dem ich sage, fachliche Führung übernehme, ohne dass ich disziplinarisch für Menschen verantwortlich bin. Wenn es diese Level und diese beiden, ich sag mal, Pfade gibt, dann finde ich, ist das ausreichend für Karrierepfade. Warum? Ich finde, es ist nicht mehr zeitgemäß, Leuten vorzukauen und zu sagen, du bist im Bereich XYZ und genauso muss deine Karriere verlaufen. So, das finde ich sehr, sehr starr. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, in die sich Karrieren entwickeln. Und deswegen sage ich, Level Framework und verschiedene Pfade oder verschiedene Tracks, also Expert versus Führung über Karrierepfade. Ich finde, das muss als Leitlinie ausreichen. Und ich finde auch dann, wenn man das definiert hat und dann klare Zyklen dazu hat, wie sich Mitarbeitende durchs Unternehmen durchentwickeln können, sind auch ein Stück weit Mitarbeitende selber in der Verantwortung zu sagen, wie möchte ich denn gerne meine Karriere hier im Unternehmen gestalten? Oder vielleicht auch nach einer Zeit im Unternehmen außerhalb des Unternehmens gestalten.
Witzigerweise ist das Thema, was ich gerade mit 99% meiner Kunden habe, dass wir darüber reden, wie viel Karrierepfad brauchen wir, gerade auch wegen der Diskussion Joblevel, Gehaltsbänder. Ich freue mich sehr, dass du es genauso siehst wie ich. Es war nicht abgesprochen vorher. Aber ja, ich sage auch immer im Grunde, wir brauchen 3 oder 4 Level vor Führung und dann in die Führungsebene und dann eben genau diesen Expert-Track. Mein Gefühl ist auch, wenn man jetzt nicht gerade in so einer großen Beratungsfirma ist, wo es sehr klare Wege gibt von Junior Associate zu Senior Partner. In meiner Welt ist jede Beratung exakt so wie bei Suits, nur damit das alle wissen. Finde ich auch, es schränkt dich ja sehr ein. Also ich bin ja oft an Positionen gekommen, die so gar nicht geplant waren, sondern das hat sich ergeben. Und das ist für mich immer so eine der Herausforderungen zwischen, wie viel definieren wir diese Joblevel und auch Kompetenzen, die auf dem Joblevel sind und Verhaltensweisen und wie viel schränken wir uns selber ein. Am Ende habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, die Joblevel zu haben, Kompetenzen, Performance Driver und das ins Performance Management reinzumachen, aber eben mit sehr allgemeinen Beschreibungen. Und wovon ich gar kein Freund bin, habe ich jetzt gemerkt, nachdem ich das bei vielen Unternehmen eingeführt habe, diese Fokussierung auf die Arbeitszeit. Also nicht auf die Arbeitszeit, sondern auf die Seniorität. Also wie lange macht jemand was schon? Weil ich das Gefühl habe, es passiert ganz schnell dann, dass du nur noch verhandelst. So, ich mache das jetzt seit 5 Jahren, also muss ich jetzt befördert werden.
Total. Und wenn dann am besten was kommt wie, du musst mindestens 5 Jahre bereits Erfahrung haben im Bereich XYZ, wo ich sage, Moment, habe ich mir vorher mal Gedanken gemacht, welche Skills denn da rauskommen? Also was genau ist wichtig? Beispiel, wenn ich eine projektbasierte Rolle bei mir im HR-Team suche, dann kann diese Person jegliche Erfahrung in Richtung Projektmanagement mitbringen und muss für meine Begriffe extrem viel Spaß und Passion für HR-Themen mitbringen und die Person wird sich einarbeiten. So, die Skills stehen an der Stelle. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, wenn man im Accounting ist, wenn man eine Lohnabrechnung macht. So, da ist es von außen nach X Jahren reinzukommen, tick komplexer. Aber ich finde auch da dieses klassische Modell mit, du musst so und so lange in einem gewissen Bereich gewesen sein, schwierig.
Mein Gegenargument oder Verstärkungsargument wäre, du kannst auch 5 Jahre lang Sachen scheiße machen. Also das sagt doch einfach gar nichts darüber aus. Du kannst es doch 5 Jahre richtig dumm machen, die Abrechnung. Hi, ungeschminkt.
Richtig, man kann Sachen auch 5 Jahre lang scheiße machen. Es sagt dir nichts darüber aus.
Ich glaube aber trotzdem, und auch das habe ich jetzt gemerkt, in vielen Unternehmen, wo ich reingeguckt habe, die gewachsen sind historisch und es gab natürlich keine Joblevel und dann haben wir angefangen, die zu bauen. Und natürlich könnte man sagen, brauchen wir die denn, weil es läuft doch so lange so gut und passt doch alles. Ich merke schon, dass für sehr junge Leute, die am ersten Berufsfeld sind oder beim zweiten, dass das auch sehr viel Sicherheit gibt. Wo komme ich hier hin? Und es macht euch als HR sichtbar, weil das ist ja euer Thema. Und das heißt, die Leute merken wieder, hey, da macht sich jemand Gedanken drum und es wird irgendwie bedacht und ich bin nicht immer derjenige, der jetzt kommen muss, mit wann werde ich denn befördert? Was meine fantastische Überleitung zu Performance Management ist. Wir reden viel über Performance Management in einer der nächsten Folgen und deswegen will ich es hier auch gar nicht so viel anreißen. Aber für mich ist schon einmal kurz die Frage philosophisch, liebe Annika. Lernen und Performance Management, Feedback und Beförderung. Hast du da ein Gefühl für, wenn man das so zusammen macht?
Also, Lernen und Performance Management, es hängt ja irgendwie zusammen. Also ich nehme jetzt ein Beispiel. Wenn man Fehler macht, muss das generell in einem Lernen münden und sollte nicht direkt abgestraft werden mit, ah, du hast da jetzt einmal einen Fehler gemacht, du wirst deswegen jetzt aber nicht befördert, sondern, okay, was hast du daraus gelernt? Wie sehen wir zu, dass das beim nächsten Mal halt besser läuft? Ich finde aber, wenn ein Fehler 100-mal wiederholt wird und immer der gleiche, natürlich hat das dann einen Einfluss auf die Performance. Und deswegen finde ich, wenn Leute sagen, Lernen, Entwicklung und Performance dürfen ja null miteinander gekoppelt sein, ich sehe den Punkt, man sollte nicht sagen, es hat alles irgendwie negative Konsequenzen und ich werde hier bestraft, wenn ich mich ausprobiere und mal eine Sache nicht perfekt läuft. Nichtsdestotrotz hast du ja natürlich irgendwo eine organische Kopplung von dem Thema. Aber Performance Management und Lernen sollten nicht mit wie viele Fehler darf ich machen gekoppelt werden, sondern man sollte im Performance Management auch das, wo man hin möchte, diese Themen incentivieren. So. Und wenn das beispielsweise Innovation ist, dann gehört, um innovativ zu sein, das ist sowas von dazu, dass man hier und da und dort sich mal die Finger verbrennt und auf die Nase fällt. Das ist wieder ein Thema von, wo möchte ich eigentlich hin? Möchte ich besonders kreativ sein? Ja, auch dann muss ich in Kauf nehmen, dass gewisse Sachen mal nicht so laufen werden, wie ich es mir vorgestellt habe oder vielleicht bei meiner Zielgruppe nicht so gut ankommen. Wenn ich jetzt auf den Bereich gucke, nehmen wir jetzt das Thema Lohnabrechnung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt besonders kreative Lohnabrechnung mir wünschen würde, sondern was ich da möchte, ist jemand, der oder die sehr genau arbeitet, gewissenhaft ist, prozessstark ist, Schnittstellen erkennt. Ne? Auch da wieder, was möchte ich messen, wo möchte ich hin? Lange Antwort für die Frage, wie das gekoppelt ist.
Ja, du hast recht. Auf der anderen Seite, was ist denn mit den Fällen? Da wird seit 10 Jahren der Lohn in Papierform geprüft. Mit dem Lineal. So stelle ich mir das vor, mit so einem großen Lineal. Und da wäre ja schon was, wo man sagt, hey, trau dich mal was, probier was. Mhm. Aber ich gebe dir recht, wenn man die Excel-Liste des Todes abschafft, und ihr wisst alle, wovon ich rede, dann braucht man zumindest für den ersten Gehaltslauf nochmal eine Kopie von der Excel-Liste des Todes. Also schon gucken, wo macht es Sinn. Für mich war die Frage jetzt eher so ein bisschen dieses klassische Thema, Feedback darf nicht an Performance gekoppelt sein, weil Feedback ist ja ein Geschenk und Lernen ist ja freiwillig und all das. Ich habe da bei einem Vortrag neulich lange mit jemandem im Nachgang diskutiert und mein Take wäre eigentlich, in der perfekten Welt ja, in der praktischen Welt sitze ich hier und arbeite und wenn mein Chef mir sagt, er möchte bessere Performance und ob der das jetzt als Feedback oder wie auch immer verpackt, natürlich muss meine Arbeitsleistung Impact haben, wie ich befördert werde. Also ich finde auch den ganzen Rest, auch hier high ungeschminkt Moment, ich finde das einfach unrealistisch. Das ist mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte, die bestimmen, wie viel Gehalt ich kriege. Natürlich ist dieses Feedback anders zu nehmen, als wenn mein Kollege mir sagt, hey, ich hätte cool gefunden, wenn du das so und so machst.
Total.
Rede ich mich richtig in Rage hier.
Aber das sind auch wieder so Beispiele. Ich finde, das ist das Gleiche wie Performance Management wird gerade so medial durch den Kakao gezogen mit, oh, das geht gar nicht, dass man Leute in irgendwie Notensysteme reinnimmt, wo ich so sage, naja, ich bin auch der Meinung, haben wir auch in den Auftaktfolgen schon drüber gesprochen, du solltest nicht einer Person einen Stempel auf die Stirn packen und sagen, du bist jetzt ein Low-Performer und du solltest halt vielleicht auch nicht eine rechnerische Normalverteilung ohne Augenmaß halt immer anwenden und die halt so auch no matter what durchziehen. Aber irgendwo braucht es ein System so. Und ich finde zu sagen, wir sind in einer Welt, wo wir halt gar nicht mehr Performance messen, passt für mich einfach nicht so zusammen und ist quasi auch für, ich sag mal, so einen typischen wirtschaftlichen Unternehmenskontext. Ich sehe es auch gerade einfach nicht als machbar und nicht als erstrebenswert.
Ja, und du kannst es gar nicht umsetzen, weil was würde denn passieren? Gehen wir das mal durch. HR sagt, es gibt keine Noten und wir sagen auch nicht, wie die Noten sind. Weil im Normalfall ist es ja immer so, Man sagt, keine Ahnung, wir machen von 1 bis 5 und 3 bedeutet gut und 5 bedeutet, ey, müsste eigentlich gestern befördert worden sein und 1 bedeutet, naja, nicht die beste Entscheidung. Wir machen das nicht mehr, weil wir sagen, wir wollen Leute nicht bewerten, fair. Aber die Führungskräfte werden das ja machen. Also es wird ja einfach eine Bewertung geben, weil die Ressource Geld zum Beispiel nicht unendlich ist. Und das heißt, was die Konsequenz ist, wenn wir aus der guten Perspektive sagen, hey, wir machen das nicht mehr, weil jeder so wie er ist. Die Führungskräfte werden es machen. Es wird unterschiedliche Kriterien geben. Es wird wieder Kriterien geben, die komplett individuell auf der Führungskraft liegen. Wir werden keine einheitliche Kultur haben. Und am Ende werden unterschiedliche Verhaltensweisen bewertet und am Ende auch substituiert, wollte ich sagen. Weil das ist ja, wenn man Leuten mehr Gehalt gibt. Deswegen sollten wir lieber sagen, wir sind in einer Arbeitsumgebung. Wir sind eben nicht in einem Raum, wo es keine Hierarchien gibt. Und dann lass es doch HR managen. Und dann können wir eben über so Sachen reden wie Gaußsche Normalverteilung und wie man die anwendet. Aber, Freunde und Freundinnen, dass der Justus und alle unsere langhörigen Zuhörenden.
Der Justus. Haben wir doch Justus haben wir jetzt.
Wir haben, dass der BWL-Justus, dass bei gewissen Führungskräften alle Leute sehr gut sind, weil die einfach netter bewerten. Und andere Leute bewerten strenger. Und auf einmal hast du unterschiedliche Bewertungskriterien im Unternehmen. Das ist ans Gehalt gekoppelt. Ja, also dann doch lieber in den sauren Apfel, also Anführungszeichen sauren Apfel beißen und sagen, wir als HR managen das und gucken, dass wir eine möglichst objektive, faire Bewertungsstruktur kriegen, wo auch die Leute lernen, wie gebe ich Feedback, was ist Verhalten, was wir fördern, wie läuft es in diesem Performance-Gespräch.
Ihr hört schon raus, wir sind pro Performance-Management und werden uns deswegen auch in einigen Folgen dem Thema widmen. Und bis dahin glaubt vielleicht nicht jeder Headline, die sagt, man muss Performance irgendwie komplett abschaffen und Unternehmen sind alle im Idealfall hierarchiefrei. Ich wüsste es gerade auch nicht, wie man es in der Praxis umsetzt. Und dann gibt es natürlich noch ein anderes Thema. Wie messe ich denn, wenn ich kein Performance-Management habe, eigentlich Leistung? Wozu kann das dann im Zweifel führen, wenn ich keine transparenten Kriterien habe? Dann ist die Person, der oder die am lautesten schreit und sich am meisten irgendwie in den Vordergrund rückt und am nervigsten ist, häufig auch die Person, die dann am meisten bekommt. Haben wir damit ein faireres System geschaffen? Für meine Begriffe auf gar keinen Fall.
Dazu werde ich noch ganz viel sagen in den nächsten Folgen. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und auch da, wenn ihr das jetzt hört und euch denkt, Annika, Anjuli, wir haben hier eine fantastische Erfahrung ohne Hierarchien und es läuft super gut und gerade beim L&D-Thema, bitte, bitte meldet euch bei uns. Wir sind richtig interessiert. Ich habe mit vielen Leuten geredet. Ich habe bis jetzt nichts gefunden, wo ich sage, das funktioniert. Aber bitte, bitte meldet euch, wenn ihr sagt, ihr habt das Beispiel, wo es klappt. Du hast eben schon das wichtige Wort gesagt, messen. Ich möchte gar nicht über Performance-Messen reden, sondern einmal ganz kurz zum Abschluss der Folge. Wie messe ich denn mein L&D? Wir reden wieder über KPIs.
Und Überraschung, L&D misst man nicht darüber, dass man sagt, wie viele Trainings haben wir angeboten und wie viele Leute haben wir durch Trainings durchgeschleust, sondern da sollte man einen Tick tiefer gehen und sagen, was hat uns das Ganze eigentlich gebracht? Wie zufrieden waren die Mitarbeitenden mit den Trainings? Da gibt's verschiedene Themen, die man sich anschauen sollte. Man kriegt das Ganze auch hin, ohne dass man in so einem absoluten KPI-Schlachtschiff halt drinsteckt und Sachen nur reportet, um sie zu reporten.
Du meinst das Reporting, wie viele Trainingsstunden, wer war davon Teilzeit und Vollzeit, wer waren Männer und Frauen, ist gar kein gutes Reporting für ein L&D-Department. Aber woher weiß ich dann, wie viele Frauen sich die AGG-Schulung angeguckt haben?
Wir schauen uns gerade an und müssen beide lachen. Es gibt Trainings, zu denen seid ihr verpflichtet, diese durchzuführen, gewisse Compliance-Trainings. Und ja, da misst man immer, wie viele Menschen haben daran teilgenommen und hat eine Quote, wie viele Leute an der Compliance-IT-Sicherheit sind zwar Schulungen teilgenommen haben. Jetzt würde ich auch da wieder sagen, das ist ein Muss-Thema, das ist wichtig, dass man es macht, aber da gewinnt man jetzt als L&D-Department nicht drüber, dass man sagt, ich habe die geilste Compliance-Schulung ever, sondern das muss einmal passieren, das muss man machen, das sollte man pragmatisch aufsetzen und dann reporten. Aber zu sagen, ich habe jetzt die beste Compliance-Learning-Experience, ich weiß jetzt nicht.
Ich möchte so weit gehen und sagen, Compliance-Schulungen sind wie der Gehaltslauf. Damit könnt ihr nicht angeben. Das muss einfach laufen. Ich hatte mal meine Lieblings-, ich erzähle es einfach mal. Und zwar hat ein Mitarbeiter, der dann gegangen ist, hat sich mal über sein Zeugnis beschwert und sagte, dass die ganzen Weiterbildungen nicht aufgeschrieben werden, die er gemacht hätte in der Zeit bei uns. Dann habe ich gefragt, welche Trainings das denn wären, weil mir lag gar nichts vor. Und ich sag mal so, long story short, der gegnerische Anwalt hat mich gezwungen, die AGG-Schulung und die Datenschutzschulung als Trainings ins Zeugnis zu schreiben. Und ich habe das Wort AGG-Schulung und Datenschutzschulung reingeschrieben. Aber weißt du, wenn er will.
Wichtige Info in dem Zeugnis. Großes Chapeau an besagten Anwalt. Nochmal richtig was rausgeholt für den Mitarbeitenden.
Das Thema, wie messen wir L&D, ist so komplex, dass wir das als eigenen Teil einer Folge machen, weil was wir eben nicht machen wollen, ist euch zu sagen, Time to Productivity, Zeit in Lernumgebung, sondern wir wollen ein bisschen drüber reden, dieses ganze Thema, was wir in der Rookie-Folge schon angeteasert haben. Woran erkenne ich denn, welche Verhaltensweisen ich ändern muss? Welche Trainings bieten sich dazu an? Und das kann ich ja dann viel besser messen, was natürlich nicht bedeutet, dass ihr nicht sowas auch reported, einfach mal, um zu sehen, wie viele Leute verbringen denn Zeit in Trainings. Das ist ja eine wichtige KPI, ist nur halt nicht die einzige.
Werbung.
Annika, es weihnachtet sehr und das bedeutet ja für uns in der HR-Abteilung oder Office Management ja immer entweder unendlich viel Arbeit oder eine komplett unindividualisierte Lösung, oder?
Kenne ich überhaupt nicht. Nein, Scherz. Leider ist das so.
Leider ist das so und wir freuen uns ganz besonders, dass der Sponsor der heutigen Folge da eine Lösung für uns hat, die zum einen Mitarbeitenden komplett individualisierte Weihnachtsgeschenke ermöglicht und aber für HR, und das ist mir ja fast noch wichtiger, ein Rundum-Sorglos-Paket anbietet. Und zwar mychristmaspresent.de gibt euch die Möglichkeit, dass ihr für eure Mitarbeitenden ein Budget festlegt und die sich dann auf eurer individualisierten Seite ein individuelles Geschenk aussuchen in dem Wert und ihr überhaupt keine Arbeit habt, aber glückliche Mitarbeitende.
Das ist natürlich mega praktisch.
Alle Informationen um mychristmaspresent.de findet ihr in den Shownotes und da gibt es auch den Hinweis auf unseren Rabattcode HRU-P100 für 100% Rabatt auf die Individualisierung der Einlöseseite.
Werbung Ende.
Da sind wir jetzt einmal durch das Thema L&D insgesamt durchgesprungen. Wir werden nächste Woche ausführlicher darüber reden, wie L&D im Unternehmen anzusiedeln ist und auch ein bisschen, was ist ein Must-Have, was machen die großen Konzerne. Meine drei Takeaways. Es gibt eine Unterscheidung zwischen L&D. Es ist nicht das Gleiche. Learning ist der Anfang, aber es muss mit Development zusammengebracht werden. Sonst bringt es euch auch als Organisation irgendwie nichts. Karrierepfade geben Strukturen, sollten aber nicht zu detailliert sein. Also eher die vier großen Steps statt für jede Joblevel verschiedene Rollen und was weiß ich alles. Und Messen der Wirkung von L&D ist gar nicht einfach.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Vielen Dank für diese außergewöhnliche Folge, Face to Face. Ich hoffe, es war für euch genauso viel unterhaltsamer als wie für mich. Wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich sehr, dass es wieder angefangen hat und Happy HR.
Ich freue mich auch sehr auf die Folge mit euch und vielen Dank fürs Zuhören.